Kriegen wir schon hin.
Naja. Okay.
Auf geht's.
Auf zum Atem.
Auf zum Atom. Sorry.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit diversen Retro-Boys. Ich bin Tobi.
Ich bin Sebo. Hi.
Hi Sebo, hey Tobi. Hi Philippe, ach, das bin ich.
Hallo Philippe, hallo Tobi.
Hallo Sebastian. Schön, dass wir da sind in dieser Konstellation. Das haben wir ja schon das ein oder andere Mal gehabt. Und das bedeutet, die Gameboys, eure Gameboys sind zurück. Wer hätte das gedacht, nachdem wir ja diesen Stapel an Gameboy-Modulen längst durchbesprochen haben. Und ich habe da ein bisschen gekramt in meiner Sammlung und bin da über etwas gestolpert. Und zwar über den offiziellen Gameboy-Spieleberater von Nintendo, der 1992 erschienen ist. Und da drin werden so an die 25 Spiele relativ detailliert beschrieben, inklusive Lösungsansätzen und abgedruckten Karten und so weiter. Und dann gibt's hinten dran nochmal so ein paar Spiele, die in Schnelldurchlauf besprochen werden. Insgesamt für uns auf jeden Fall ordentlich Futter, mit dem wir nochmal eine ganze oder vielleicht sogar zwei Folgen füllen können, oder?
Ja, wir gucken da mal rein, würde ich sagen.
Das machen wir. Also im Prinzip haben wir hier heute eine lupenreine Heftbesprechung, in denen wir uns hier durch diese knapp 150 Seiten dieses Spieleberaters blättern. Und wir fangen einfach mal an und schauen, wie weit wir kommen. Sehr viele Spiele darin haben wir schon besprochen in unseren vorherigen Gameboy-Folgen. Da werden wir jetzt ein bisschen schneller drüber hinwegsehen und uns eher auf die Titel konzentrieren, die wir noch nicht dabei hatten. Wer Lust hat, kann sich gerne nochmal unsere alten Gameboy-Folgen anhören. Ich würde sagen, wir starten erstmal.
Ja, ich würde sagen, ich lese einfach mal das Vorwort vor. Ich habe das vorher nochmal durchgelesen und fand das Hardcore-90s. Also auch so wirklich dieses so ein bisschen cringe, wie man heute sagen würde, und so ein bisschen distanziert von der, also ob jemand so der von Videospielen schon mal gehört hat, was über Videospiele schreibt, aber nicht so richtig into it ist. Und zwar fängt das ja an mit: Willkommen in der spannenden und tragbaren Videospielwelt. Das ist doch wie verhext. Dieser Verzweiflungsruf ist dir sicher auch schon über die Lippen gekommen, wenn eine Stelle im Spiel einfach nicht zu knacken war. Ja, genau das habe ich früher immer gerufen. Das ist doch wie verhext. So haben wir alle gesprochen. Weiter geht's. Das war aber einmal, denn jetzt hast du den offiziellen Gameboy-Spieleberater in der Hand mit den tollsten Tipps und Tricks für die beliebtesten Gameboy-Spiele. Die helfen dir, zu einem viel bewunderten Gameboy-Champ zu werden. Ja, auch alle so auf der Straße, seht ihr den, der hat doch den Spieleberater benutzt. Du wirst sehen, der Gameboy-Spieleberater ist der Schlüssel zu mehr Spielpower. Die Tipps konzentrieren sich auf die schwierigen Stellen im jeweiligen Spiel. Ja, habe ich vorhin gesehen, Turtles wird zum Beispiel nur halb besprochen. Wie ist der unglaublich starke Gegner zu besiegen? Welche Strategie ist die erfolgreichste? Das steht fest, mit dem Spielberater werden deine Highscores in bislang unerreichte Höhen emporschen.
Wow.
Das ist irre. Insgesamt 25 Gameboy-Spiele werden im Detail mit übersichtlichen Karten und einzelnen Spielszenen vorbestellt. Da gehört übrigens auch ein Schachspiel dazu. Außerdem findest du in der Kurzübersicht nochmal so viele Spiele, die dir einen Eindruck vermitteln, welche Art Spielspaß dich dabei erwartet. Also die Art von Spielspaß, also ich weiß nicht. Und eines ist ja wohl klar: Mit dem Spielberater hast du die Nase vorn, wenn du mit deinen Freunden spannende Gameboy-Wettkämpfe austrägst. Mit dem Gameboy-Spielberater kommt Power in dein Spiel. Ja, jetzt wisst ihr, was euch erwartet.
Ja.
Ja, wer erinnert sich nicht an die spannenden Gameboy-Wettkämpfe, die ihr mit all euren Freunden immer so ausgetragen habt?
Schön auch den Super Nintendo-Sprech mit aufgenommen, mit dem Spielberater kommt Power in dein Spiel.
Oh ja.
So richtig schön Corporate Identity aufrechterhalten.
Ja, es klang tatsächlich wie so eine Nintendo-Werbung halt so aus den 90ern, ne? Ich weiß, was du meinst und was du mit so ein bisschen cringe und distanziert meinst, weiß ich glaube ich auch. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen gekramt in meiner Sammlung. Ich habe das Ding hier auch als Heft gerade in den Händen. Habt ihr das Ding besessen?
Nee, ich hatte voll viel Gameboy-Krempel, aber ich hatte keinen Spielberater, glaube ich. Jedenfalls, also ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich glaube, den hatte ich nicht. Nee.
Es gab ja dann auch noch einen zweiten Teil davon und einen NES-Spielberater parallel dazu gab es auch noch. Philippa, hast du das gehabt?
Nope. Ich sehe gerade hier auf Seite 3 ganz rechts unten DM 19,80. Das sind 19,80 Mark, die ich eher in Spiele gesteckt hätte, von denen ich, also bei denen ich ja eh chronisch klamm war.
Ja.
Das gehörte dann so zu den Argumenten gegen den Besitz eines solchen Hefts.
Sowas hätten mir damals wahrscheinlich meine Eltern gekauft, denn ich habe mir immer andauernd Spiele, Zeitschriften und Dinge kaufen lassen. Aber ich glaube, ich hatte den nicht nötig, weil ich ja die Powerplay immer hatte und mit den Tipps und Tricks hatte. Wahrscheinlich war da das meiste schon abgedeckt. Keine Ahnung.
Na gut, dann starten wir mal durch. Und natürlich beginnt es hier auf der Seite 4 mit keinem anderen Spiel als Super Mario Land. Und das Spiel haben wir natürlich auch schon in unserer ersten Gameboy-Folge besprochen. Super Mario Land, die Super Mario-Variante für den Gameboy.
Ja, vielleicht kann man noch ganz kurz sagen, so zum Aufbau des Heftes, das ist ja schon ganz nett gemacht. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Anleitung und Komplettlösung. Du kriegst am Anfang hier nochmal alle Gegner erklärt, alle Extras. Hinterher hast du dann so die Level und zwar als so zusammengeklebte Screenshots. Also das kann man sich so vorstellen, hat jemand lauter Screenshots gemacht und daraus ein großes, langes Bild gebastelt. Ich mag das, dass die Spiele alle eine Einführung haben. Vielleicht kurz stellvertretend in Mario nochmal, weil ich das so nett fand. Hier steht, Hallo, mein Name ist Mario. Von Beruf bin ich Klempner, aber seit ich Prinzessin Daisy getroffen habe, erlebe ich ein Abenteuer nach dem anderen. Hilf mir, das Sarah-Sarah-Land vom Weltraumungeheuer Tatanga zu befreien und vor allem Daisy zu retten. Finde auch interessant, dass das gleichzeitig ein Aufruf und eine Frage ist, weil Hilf mir ist eigentlich kein Anfang. Egal, am Ende steht ein Fragezeichen.
Du hast recht, da wird man ganz nett abgeholt, finde ich. Mich spricht es an.
Ja, ich finde das auch nett. Ich mag Supers.
Aber wir haben ja schon ausführlich über Super Mario Land gesprochen. Wie wollen wir mit den Titeln umgehen, die wir hier schon einmal hatten? Wollen wir die einfach skippen?
Also ganz skippen würde ich das jetzt nicht. Lass uns doch mal die Titel erwähnen und verweisen, wo man diese Besprechungen grob finden könnte. Oder Sebo, was meinst du?
Ich finde das super.
Machen wir so, dann kriegen unsere alten Folgen vielleicht auch noch mal so ein paar Hörer ab und wir können uns hier auf den neuen Kram fokussieren. Dann gehen wir mal weiter und da dauert es bis zur Seite 12, bis das nächste Spiel kommt, das wir übrigens auch schon in einer vorherigen Folge hatten und zwar geht's hier um Dr. Mario.
Ja, der offenbar im Schwammerl-Krankenhaus arbeitet, was auch immer das ist, das klingt sehr bayerisch.
Ein Pilzkrankenhaus.
Ah, das Schwammerl ist ein Pilz, okay.
Schwammerl ist Pilz, ja.
Ah, naja, okay. Oh, gut, im Pilzkrankenhaus ist, glaube ich, immer Stress, oder?
Ja, kommt ein bisschen auf die Pilze an. Krankenhaus und Pilz ist auf jeden Fall keine schöne Mischung, finde ich.
Auf jeden Fall ist Dr. Mario ein ganz schöner Quacksalber, denn Dr. Mario ist schon zur Stelle mit seinen Vitaminpillen, steht ja. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht nicht, was ich mir wünsche, wenn es mir echt dreckig geht. Oh, hier ein bisschen Vitamin C.
Der Typ aus der Kanalisation, wo die ganzen Abwasser landen, der sollte ich nicht gegen einen Pilzbefall behandeln.
Ich bin nicht nur Klempner, ich bin auch noch Arzt. Oh, okay, cool. Klar.
Sehr schön. Also skippen wir auch dieses Spiel, beziehungsweise gehen mal weiter zum nächsten.
Man merkt, dass hier die Spiele auch unterschiedlich behandelt werden, selbstverständlich wegen des Genres. So ein Jump'n'Run gibt einfach mehr Tiefe her als so ein Puzzler wie Dr. Mario. Da ist man nach 4 Seiten schon durch.
Hier lernt man noch was über die seitliche Vitaminzufuhr und den Schlittertrick. Also, ne, wenn ihr das nachschlagen wollt.
Der gute alte Schlittertrick.
Ja, ja.
Auf der Seite 16. Tja, da haben wir natürlich wieder ein Spiel, das wir schon besprochen haben. Das ist Golf. Schönes Spiel, habe ich sehr gerne gespielt. Begib dich mit deinem Gameboy auf das Grün. Eine Runde Golf erwartet dich. So realistisch, dass du selbst den kleinsten Luftzug beim Schlag beachten musst. Naja, ja, auch das Spiel wird natürlich nicht ganz so ausführlich behandelt wie Super Mario Land. Wobei hier tatsächlich jedes einzelne Loch, das finde ich relativ verrückt, jedes einzelne Loch dieser zwei Parcours, USA und Japan, 18 jeweils, wird hier besprochen.
Was dann schon auffällt, ist, dass jedes Loch auch exakt dieselbe Menge an Text bekommt. Also ob nun ein Anfängerloch da ist, bei dem man gar nicht so viel beachten muss oder irgendwelche super kniffligen Löcher zum Ende hin. Es wird immer dieselbe Vorgabe gegeben an den Texter, an die Texterin, was da vollgeschrieben werden muss. Ich weiß nicht, wie viel dann Form und Inhalt so an Zusammenhang haben. Bin mir nicht sicher.
Ich lerne da zum Beispiel, dass Loch 4 in Japan ein Monsterloch ist. Es ist 479 Yards lang und hat 5 Paar als Vorgabe. Und ja, ansonsten erfährt man immer, welches Eisen man benutzen soll und ob es windig ist oder abschüssig. Also schon Pro-Tipps hier am Start. Und in Farbe. Also hat jemand nochmal nachkoloriert. Das ist total egal eigentlich dabei, aber schön.
Na gut. Dann gehen wir weiter auf die nächste Seite. Da haben wir es mit Tennis zu tun. Auch das haben wir natürlich schon besprochen. Ich glaube, da braucht man nicht weiter drüber reden.
Und auch der Spieleberater braucht da nicht lange drüber zu reden, denn es sind wirklich nur 2 Seiten. Dann ist alles erklärt. Also simpel und süchtig machend.
Ja, ich mag auch total, dass es so gute Hinweise gibt wie: Schenke dem Gegner keinen Punkt und der Aufschlag kann entscheidend sein. Wow, krass. Gut, dass ich das jetzt weiß, sonst hätte ich das jetzt anders gespielt.
Spiele dem Gegner den Ball nicht auf den Schläger, steht da irgendwo auch so grob in der Art.
Ja, es ist schon. Ja, gehen wir einfach weiter zum nächsten Sporttitel. Tobi, was erwartet uns denn da?
Nintendo World Cup. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir das Spiel hatten. Ich glaube aber ehrlich gesagt schon. Also ich kenne meine eigenen Module scheinbar nicht so richtig. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dass wir das auch dabei gehabt haben.
Ja, also hier wird's noch kürzer. Hier gibt's auch nur 2 Seiten und erklären kurz, wie man den Ball schießt. Und aus Gründen. ja. Ich mag total das Design der Figuren. Es gibt irgendein Prügelspiel, dessen Name leider gerade überhaupt nicht einfällt. Auch so ein japanisches Ding, das auch so dieses
River City oder so.
Ja, klasse. Sehr, ja, ich glaube, es dürfte River City sein. Genau. Das ist auch dieses so schön kantig gedrungene Design, wo alle so ein bisschen grimmig gucken. Gefällt mir gut.
Ja. Also, sie haben wirklich auf eine ganze DIN A4-Seite aufgedunsen, dass manche Mannschaften langsam laufen und andere schneller. Also darauf bezieht sich die Hälfte der Mechanik des Spiels und die Besonderheiten der Mannschaften. Und das haben die wirklich wortreich, prosaisch auf eine ganze Seite gestreckt.
Ja, hier total schön. Frankreich zum Beispiel. Die Mannschaft hat wohl zu viel von der französischen Küche gekostet. Auf jeden Fall sind sie gar nicht gut zu Fuß. Die fetten Franzosen, da können kein Fußball spielen.
Ja.
Übrigens, unsere aufmerksamen Zuhörer, die werden festgestellt haben, dass es sich hier fast ausschließlich um Sportspiele gehandelt hat, mit Ausnahme von Super Mario Land und Dr. Mario. Das liegt daran, dass sie hier diesen Gameboy-Spieleberater so ein bisschen aufgeteilt haben in genau diese Bereiche, nämlich Marios Wunderwelten, da sind wir jetzt einmal durch, und aktuell befinden wir uns hier in dem Bereich Sportschau.
Auch mit originalen 90er Wortspielen und Anspielungen.
Genau.
Ich glaube, bei Super Mario Land gab es auch eine Anspielung auf die Wildecker Herzbuben, dass man dort eben Herzen sammelt und dann steht da Herzilein, Ausrufezeichen.
Echt? Oh Gott.
Ja.
Das habe ich nicht gesehen zum Glück. Na gut, gehen wir weiter auf die Seite 24 und auch da haben wir ein Spiel, das wir bereits einmal besprochen haben. Das ist die NBA All-Star Challenge und ich muss mich jetzt schon bei allen Hörenden entschuldigen. Es wird besser. Also tatsächlich habe ich die meisten dieser Spiele, die wir jetzt hier schon gehört haben, besessen und somit sind die auch in einer unserer Folgen gelandet. Aber ich kann versprechen, im Verlaufe wird es besser werden und es werden noch einige Titel kommen, die wir noch gar nicht besprochen haben.
Wolltest du etwa schon zum nächsten Spiel skippen und unterschlagen, dass Schnelligkeit alles ist? Es gibt da extra ein Panel in der Beschreibung dieses Spiels, das davon handelt, dass um die Ecke laufen länger dauert als geradeaus laufen.
Ist das so?
Also sollte man fair bleiben und sein Glück aus jeder Wurfposition versuchen. Gute Tipps für Sport. Tobi, ich will dir nicht an die Karre fahren, aber haben wir denn die All-Star-Challenge besprochen? Müssten wir uns jetzt nicht diesen Titel widmen? Wirklich, den hattest du?
Ja.
Fuck, okay, gut. Also nicht fuck, ich bin ja froh. Ich hätte jetzt auch nicht wieder zu sagen können, aber ich hatte jetzt gerade ein bisschen Sorgen, dass wir das jetzt besprechen müssen.
Nee, du hast Glück, Sebo. Ich kann dich beruhigen, müssen wir nicht. Ich war ja großer Basketballfan in den 90ern und das habe ich natürlich gehabt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Es war relativ mittelmäßig, ehrlich gesagt. Aber ja, dein Glück.
Na dann lass es doch schnell zum nächsten Spiel rasen.
Yes. Und zwar mitten in den Bereich Rennfieber. Und ja, wie sollte es anders sein? Auch da haben wir natürlich ein Spiel, das auch ich besessen habe. Die Rede ist von F1 Race. Und Dem Spiel werden hier wieder einige Seiten gewidmet. Also da wird man nach einer kleinen Einführung tatsächlich in jeden Kurs eingeführt, den es hier gibt. Ich weiß gar nicht, wie viel sind das insgesamt? 14 Strecken, genau. Also die werden hier auch ähnlich wie beim Golf eben alle sehr detailliert nochmal beschrieben.
Dem Vierspieler-Modus werden auch anderthalb Seiten eingeräumt.
Ich finde es auch total geil, dass es einem zeigt, wie ein typisches Rennen zu viert abläuft. Und so als Beispiel mit Screenshots dabei und auch am Ende gibt es für den einen die Siegerehrung. Da steht auch Hurra, der Sieg mit 2 R und 2 A und einem H am Ende. Und die anderen, denen scheint was passiert zu sein. Ich glaube, der links wird von 2 Mechanikern bearbeitet und er scheint verbrannt zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Der rechts wird von seinem Auto weggehalten und der daneben, neben dem Gewinner, ich glaube, der vergeht sich an einer Wand und wird aber erwischt. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, was das darstellen soll. Ja, aber auf jeden Fall schön gemacht und auch, dass man nochmal zu jeder Strecke in jedem Land noch eine Karte kriegt und noch einen Kommentar. Also da haben sie, glaube ich, das Maximum rausgeholt, was man für so ein kleines Rennspiel an Tipps raushauen kann.
Es ist ja wirklich ein reines Merk- und Reaktionsspiel. Da gibt's wirklich kaum strategische Tiefe oder Physik im Fahrgefühl. Das ist eben das.
Ja, hat jemand meine total coole Überleitung zum nächsten Spiel merkt, ich dem kleines Rennspiel.
Ein noch kleineres Rennspiel wolltest du anteasern?
Ja, als nächstes kommt nämlich Super RC Pro Am. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich.
Haben wir noch nie besprochen.
Haben wir nicht besprochen?
Gar nicht. Bis auf in einer ganzen Folge. Exklusiv.
Wir haben es sowohl in einer unserer Gameboy-Folgen dabei gehabt, als auch, genau, ganz exklusiv in einer richtigen Episode besprochen.
Okay, wundervoll. Das hatte ich natürlich auf dem Schirm. Ich wollte euch nur testen. Ja, das habe ich, glaube ich, sogar gespielt. Und ich wusste, glaube ich, in dem Moment gar nicht, dass man ferngesteuerte Autos fährt. Für mich war das alles echt.
Na, wobei, wenn man sich RC Pro Am hier so anschaut, ja, relativ kleines Spiel, aber auch hier wird jede einzelne Strecke abgebildet. Und das sind 24 offensichtlich. Und insgesamt macht das hier dann wieder 6 Seiten aus, also, boah.
Und das für so ein Spiel, was ganz schön aus dem Baukasten kommt, wenn man sich den Streckenaufbau anschaut.
Ja, dass sie hier wirklich extra für jede Strecke, also die nicht nur abbilden in ihrer Form mit allen Kurven und so weiter, sondern dass sie auch da zu jeder Strecke einen Text haben, der dem Leser nochmal sagt, wie er sich hier am besten verhalten soll, finde ich krass.
Ich mag auch total die Einleitung bei wichtige Techniken. Zusätzlich zu den Bonusgegenständen, die auf der Fahrstrecke rumliegen, kommt es auch auf die Fahrtechnik an. Die wird natürlich immer besser, je länger du Super RC Pro Am spielst. Trotzdem gibt's einige Techniken. Ist das total cool? Ja, das Spiel, da wirst du immer besser. sehr schön. Ja, ich finde auch total interessant, oben drüber gibt es so Gegenstände, da gibt's Bomben. Ich verstehe nicht die Bombe. Was ist das? Ist das eine Art Furzkissen?
Das kann doch eine Münze sein oder so, eine Münzbombe.
Ja. Mit einer Schnur dran oder ein schlechter Kuchen oder eine Ledertasche. Es sieht aus wie aber nicht wie eine Bombe.
Ja, ich check's auch nicht. Auch warum Ammo ein Stern sein soll.
Das stimmt.
Auch seltsam. Na gut, vielleicht haben wir das aber auch alles schon besprochen und in einer anderen Folge geklärt. Insofern kann man eigentlich auch weitergehen. Und zwar auf die Seite 38 sind wir schon. Wow, das ging schnell. Aber hier haben wir das erste Spiel, das ich nicht besessen habe und über das wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar ist das Motocross Maniacs. Kennt ihr das?
Ich glaube, ich habe das mal bei Lars gespielt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es das war oder wie hieß denn das andere mit den Fahrrädern oder mit den Dirtbikes? So BMX, gab es da nicht auch noch eins?
Paperboy?
Nee, gab's nicht so ein BMX-Spiel noch? Weil sonst habe ich nämlich tatsächlich Motocross Maniacs gespielt. Bei Lars habe ich immer so merkwürdige Sachen gespielt, die ich sonst nie gespielt habe. Also oft Sport- oder Rennspiele, weil sowas habe ich gar nicht besessen. Lars habe ich ganz vergessen, bis ich vorhin beim Durchblätter Motocross Maniacs gesehen habe. Der wohnte gar nicht so weit weg von mir, aber ich weiß nicht, war nicht oft bei ihm. Wahrscheinlich, weil er nur Sportspiele hatte. Ja, also ich erinnere mich aber daran, dass ich das, glaube ich, ganz gut fand. Also das ist alles, was ich an Motocross Maniacs erinnere. Ich habe es ja nicht selber gehabt, ich habe es also nur zum Besuch gespielt, aber es war, glaube ich, echt ganz nett. Ich glaube, der hat auch RC Pro Am.
Also ich habe es, wie gesagt, auch nicht gehabt. Ich erinnere mich aber, dass das relativ verbreitet war, so in meinem Freundeskreis zumindest. Und insofern habe ich mir das sicherlich auch mal ausgeliehen und auch mal gespielt. Und Ich fand das, glaube ich, auch ganz gut, weil es so relativ schnell war und flüssig, zumindest in meiner Erinnerung. Es ist ein Spiel von Konami beziehungsweise von Ultra Games, die haben das gepublished. Und tatsächlich wird auch dieser flüssige Spielablauf öfter mal hervorgehoben. Die Grafik ist so recht ansprechend und tatsächlich hört man hin und wieder mal, dass es als zeitloses Meisterwerk auf dem Game Boy gilt. Hat also auch insofern gute Kritiken bekommen und gilt als eines der Top-10-Spiele für den Game Boy. Zumindest sagt uns das das PC Magazine. Von 1989 ist es übrigens.
Das PC-Magazin muss natürlich wissen, was die Top 10 Gameboy-Spiele sind.
Absolut.
Die Waschmaschinenumschau empfiehlt diesen Film. Okay, okay. Ich finde total fasziniert. Hier gibt es einen Schlüssel zum Sieg, die Gegenstände. Hier gibt es so Extras, die man einsammeln kann. Und ich mag das zum Beispiel, dass es gibt den Nitro-Turbo-Boost. Das ist ja nicht nur der Turbo-Boost, sondern der Nitro-Turbo-Boost. Und offenbar mag ich auch, dass man auf die Einschränkung des Gameboys geschissen hat. Hier steht nämlich, bis zu 8er Kanister werden am unteren Bildschirmrand angezeigt. Eigentlich kannst du mehr mitnehmen. Sammle deshalb so viel, wie du findest. Die Anzeige ist halt beschränkt, aber also ist egal. Man mach halt. Du hast dann vielleicht 45, ohne dass du es weißt. Und ich mag auch, dass es den Maximum Speed Multiplier gibt. Und der wird beschrieben, mit diesem Gegenstand kannst du die Geschwindigkeit deiner Maschine erhöhen. Das kann sehr hilfreich sein. Wirklich. Bei einem Rennspiel. Danke.
Ja, vielleicht müssen wir es einmal noch kurz erklären oder beschreiben für diejenigen, die es nicht kennen. Also das ist so ein Spiel in der seitlichen Draufsicht, indem man so einen relativ kleinen Sprite, ein relativ kleines Motorrad über sehr viele Hindernisse, Loopings und irgendwelche anderen Obstacles fährt. Und das ist grafisch relativ, ich würde es mal schmucklos nennen, also es gibt hier keine Hintergründe so richtig, ne? Es gibt wirklich nur die Hindernisse zu sehen. Aber vielleicht hat es das auch so ein bisschen ausgemacht und vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass es diesen schnellen Spielfluss haben konnte.
Auf jeden Fall hat es das übersichtlich gemacht, wenn da mit dem alten, verwaschenen Gameboy-Bildschirm nicht lauter Hintergründe mitscrollen müssen, sondern da viel deutliche Kontraste zu sehen sind, lässt sich diese Geschwindigkeit, glaube ich, ganz gut darstellen, auch wenn es ein bisschen funktional aussieht.
Ja,
ich mag... Du kriegst zu jeder Strecke Beschreibung. Hier werden besonders schwierige Stellen beschrieben. Wenn ich das richtig verstehe, sollte man hauptsächlich einfach Nitro benutzen. Denn hier sind die Überschriften. Ich zitiere es mal. Und wieder mit Nitro. Noch einmal Nitro. Mit Nitro nach oben. Verzicht auf Nitro. Nitro gefällig. Nitro im letzten Moment. Okay, ich habe verstanden. Ich sollte mein Nitro benutzen. Weil ich mag, verzicht auf Nitro. Du hast es auf Oberlevel geschafft und willst jetzt weiter in den Nitro-Einsatz? Das vergiss lieber. Ja, okay, ich habe verstanden, ich sollte meinen Nitro öfters mal einsetzen. Ja, so ein Geschicklichkeitsspiel. Ne? Man muss irgendwie das Motorrad, man darf, glaube ich, nicht hinfallen, umkippen. Auch hier wieder ein bisschen so ein Cop-Out. Kommen wir später bei Turtles noch zu. Aber es gibt 8 Strecken und die stellen uns die ersten 4 vor mit Lösen. Danach soll man den Rest dann bitte selber schaffen. Jetzt weiß man ja, wie der Hase läuft.
Bei Nintendo World Cup haben sie auch tatsächlich die 3 schwersten Gegner weggelassen.
Ich finde das super. Das ist, als ob ich mir als Schüler so ein Lösungsheft besorge und es sagt, jetzt kannst du rechnen. Dann mach mal selber den Rest.
Ja, aber Moment. Bei Golf haben sie ja alle 18 Löcher abgebildet. Also,
ja, okay.
Ja. Das stimmt natürlich.
Das passt auch von der Seitenaufteilung. Was sich mir nie erschlossen hat damals bei solchen Rennspielen, also worin liegt der Reiz, wenn man das Rechts-Links-Steuern weglässt? Bei Motocross Maniacs geht's ja fast ausschließlich irgendwie um die Gewichtsverlagerung vorne-hinten und wie man dann den Winkel des Motorrads ausrichtet. Und irgendwie fand ich das so doof. Das Spannende an einem Rennspiel ist ja, wie man in den Kurven agiert. War damals so meine Ansicht. Aber dann später mit Android-Spielen wie Hill Climber oder Altus Adventure geht's ja um genau das, um dieses Gefühl für Schwerkraft und wie sehr kippt man nach vorne, wie sehr kippt man nach hinten. Fand ich aber damals total doof als Kind. Richtig kacke.
Ja genau, das ist hier ein ganz anderer Ansatz. Ne? Hier ist tatsächlich dann so ein bisschen Präzision gefragt. Wenn man beispielsweise hier aus so einem Looping rausfliegt und in den nächsten eintauchen möchte, dass man hier genau den richtigen Moment abpasst. Also so ganz anders als das klassische Rennspiel wie bei F1 Race zum Beispiel.
Mhm. Ja, okay, ich kann diesen Kommentar nicht bringen, weil mir nicht einfällt, wie es andere Spiel hieß. Schade. Da gab es so ein 3D-Rennspiel das habe ich auf Atari gerne gespielt, so ein ganz krudes, wo man aus Stunt Racer Stunt Car Racer? Mhm. Ja, irgendwie so ähnlich. Ja, das war ja auch so ein bisschen so. Das war ja auch kein typisches Rennspiel. Da ging es ja auch mehr darum, dass man so ganz stark mit Geschwindigkeit und Winkel arbeitet beim Absprung, um durch die Strecken durchzukommen. Und das habe ich sehr geliebt, muss ich sagen. Das fand ich ganz toll.
Ja. Ja, zumindest mal was anderes, ne? Und vielleicht auch deshalb so gut bewertet und vielleicht geht es auch deshalb als zeitloses Meisterwerk.
Ja, dass es nicht eine Rechts-Links-Metapher hat, so stell dir vor, es wäre ein Rennspiel, sondern dass man wirklich so ein einigermaßen physikalisch nachvollziehbares Vorne-Hinten-Kippen hat. Und ja, mehr geht auf dem Gameboy nicht. Was soll also so ein Gameboy noch alles berechnen? Weniger ist mehr.
Ja, cool. Motocross Maniacs. Also vielleicht doch nochmal etwas für meine Sammlung. Schauen wir mal weiter auf die nächste Seite, beziehungsweise auf die Seite 44, und da haben wir natürlich wieder einen alten Bekannten. The Amazing Spider-Man haben wir auch bereits besprochen. Ganz nettes Spiel, finde ich. War auch ziemlich allgegenwärtig damals. Möchtet ihr etwas loswerden?
Ich mochte das. Also ich stelle halt einfach fest, dass ich als Kind keine großen Ansprüche habe, denn ich glaube, es war eigentlich ein ziemliches Kackspiel.
ja.
Aber ich fand das cool. Ich weiß nicht, ich hatte sonst keine Superhelden-Spiele, ehrlich gesagt. So, und fand das ganz cool und ich mochte, ich scroll gerade durch, ich fand Mysterio total faszinierend. Und Spider-Man kannte ich so ein bisschen. Ich hatte als Kind wenig Kontakt mit Superhelden. Ich hatte, glaube ich, 3 Superhelden-Comics. Ein so ein Batman-Comic, dann einen so einen ganz merkwürdigen mit so einer Weltraum-Liga, wo ich gerade nicht auf den Namen komme, mit Nova als Anführer, und Spider-Man-Comics hatte ein Freund von mir gelesen. Und daher kannte ich Spider-Man und so ein bisschen die Gegner und ich fand das ganz cool, mich so in der Welt davon zu bewegen. Ach super, auch hier wieder wird man ein bisschen hängen gelassen. Nachdem Scorpion besiegt ist, steht hier, es geht weiter. Bis Mary Jane befreit ist, muss beide sich noch durch 3 weitere Etappen durchkämpfen. Viel Glück, du Superheld. Wow, ja, okay, cool, danke.
Und jetzt hau ab.
Warum machen die das? Also warum das... Platzgründe?
An der Stelle vielleicht, weil Spider-Man wirklich Kackspiel war und es 3 verschiedene Levels gab. Also man geht durch die Straßen, man surft auf der U-Bahn und man klettert Häuser hoch und wieder von vorne. Und dann war das vielleicht ein bisschen auserzählt und dann kam sie sich selber blöd vor, nochmal zu paraphrasieren, was sie schon 2 Seiten lang gestreckt haben.
Aber ich fand das Spiel eigentlich auch ganz geil. Wenn ich mir so die Screenshots hier angucke, da werden so ein paar Erinnerungen wach. Ich habe das eigentlich auch gemocht.
Ich habe es gemocht, weil ich zu der Zeit nichts anderes hatte außer Tetris. Das war mein 2. Spiel.
Ja, das ist so eine erzwungene Liebe.
Den Reiz des frühen Spiels.
Na gut.
Ja, dann lass uns doch zum nächsten Spiel hüpfen.
Und zwar ist das Bugs Bunny, The Crazy Castle. Ja, auch das haben wir schon besprochen. Das habe ich nämlich auch gehabt in meiner Sammlung. Und das war so ein bisschen so ein Blender. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich dachte nämlich als Bugs Bunny Fan, das sei ein Plattformer, ein Jump'n'Run, irgendwie sowas, hat mir das offensichtlich nicht so genau angeguckt auf der Rückseite, denn eigentlich ist es eher so ein, ja, so ein Mix aus Puzzle und, ja, so ein bisschen Plattformer, aber eigentlich auch nicht, zumindest nicht so, wie man den erwarten würde.
Mhm.
Insofern war ich da ein bisschen enttäuscht, aber ja, Bugs Bunny hat es dann doch wieder so ein bisschen rausgerissen. Ich mag den Charakter und die ganzen anderen Figuren aus dem Franchise und insofern habe ich es dann doch auch öfter mal gespielt.
Ja, übrigens der größte Beschiss im ganzen Buch, glaube ich. Hier steht in der Einleitung, mein Lebenselixier Karotten. In einem Labyrinth, bestehend aus 80, und dann in Klammern, in Worten 80, Räumen haben Yosemite, Sam, Daffy Duck und Sylvester meine Angebetete versteckt. Ein schlechter Scherz, Ausrufezeichen. Denn, als hätte ein Superstar wie ich nichts Besseres zu tun, muss ich nun durch diese Räume hindurch. Dabei ist es meine Aufgabe, alle Karotten einzusammeln, sonst bleibt mir der Ausgang versperrt. Das ergibt warum, aber okay. So, auf jeden Fall muss Bunny Karotten einsammeln, die seine Gegner hinterlassen haben, damit die Türen abgehen. Who knows? Aber habt ihr euch eingeprägt in Worten 80 Räume beinhaltet dieses Labyrinth? Und yes, unser Spieleberater bespricht 15 davon. Ich denke, okay, cool. Das ist echt, also das ist so, wenn das so ein Survival Guide, ich würde wohl sterben wahrscheinlich, wenn so über die wichtigen Sachen dann echt einfach nicht mehr, ja, naja.
Ja, sie ziehen ganz schön auf die Karte, you know the drill.
Ja.
Na gut, 80 Räume sind auch echt ganz schön viel. Auf der anderen Seite, so wie sie die ersten 15 hier beschreiben, also da gehen sie ja schon so ein bisschen ins Detail und sagen dir genau, hey, da ist die Möhre und da ist der Ausgang und da musst du aufpassen und so.
Ey, da ist die Möhre, Alter. Ja, dann einfach das Spiel dich mit reinnehmen. Einfach Spiele reinpacken, zu denen ich eine Lösung komplett anbiete.
Ja, ich weiß auch nicht, wie hier die Spiele ausgewählt worden sind, denn wenn es hier um die, keine Ahnung, erfolgreichsten oder die besten, beliebtesten Gameboy-Spiele geht, dann hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass dieses Spiel dabei ist. Aber das hätte ich vom nächsten auch nicht erwartet, das ich übrigens nicht besessen habe, auf der Seite 52. Und zwar ist das Snoopy's Magic Show. Woodstock und seine Freunde sind mal wieder in Schwierigkeiten. Wer außer Snoopy, dem coolen Beagle, könnte sie aus dieser misslichen Lage befreien?
Hey, ja, also ich glaube, da haben sie selbst das Spiel nicht gespielt. Da steht noch nicht mal, wie viele Räume das Spiel hat. Wenn sie bei Bugs Bunny 80 erwähnt haben, hätten sie bei Snoopy die 120 erwähnen können, die es umfasst. Haben sie aber an keiner Stelle stehen.
Ja.
Und es gibt gar nicht so viele Freunde, denen Snoopy helfen kann. Es ist nämlich Woodstock. Woodstock, Woodstock und Woodstock. Das Prinzip besteht nämlich darin, dass man die vier Woodstocks in den Ecken sammelt und Bällen ausweicht. Und das geht 60 Räume lang. So, Moment, 60 Räume? Hast du nicht gerade 120 gesagt? Ja, aber die 60 Räume werden einfach von vorne wiederholt. Mit Spike, dem Spiegeluniversums-Zwillingsbruder von Snoopy, der dann als zusätzlicher Gegner zu den rumspringenden Bällen dort unterwegs ist.
Das klingt ein bisschen so, als hättest du das Spiel gehabt.
Ja, und bis Raum 61 gespielt. Was ist das für ein Scheiß?
Ja, auch so ein Blender irgendwie. Da hätte ich jetzt auch eher einen Jump'n'Run erwartet. Aber es ist so ein Puzzler irgendwie, ne?
Ja, also Reaktionspuzzler, so Quirk unter Druck, falls euch Quirk was sagt.
Ja.
Oder Quirk unter Mehrdruck. Super nervig. Die Bälle haben gar nicht so dieses Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, sondern wenn die einmal an der Wand angekommen sind, suchen sie sich grob so eine Richtung aus, in die sie fliegen werden. Am liebsten in Richtung Snoopy natürlich. Und Snoopy bewegt sich da auf diesem Raster der Räume. So ähnlich wie Link damals oder die Final Fantasy Charaktere halt von Kästchen zu Kästchen. Und wenn man einmal die Animation losgetreten hat, von einem Kästchen zum nächsten zu gehen, geht da die auch zu Ende. Und dann ist Zurückgehen und Ausweichen vor dem Ball halt nicht möglich. Dann muss man einfach warten, bis man erschlagen wurde. Also interessante Aufbauten und Rätselkonstellationen oder Rätselzusammenstellungen in den Räumen, aber auch sehr frustrierend.
Also ich habe es nie gespielt. Kann da überhaupt nichts zu sagen. Ist übrigens von Kemco von 1990. Weißt du, was die Magic Show im Namen macht eigentlich?
Das Ganze ein bisschen mystischer machen, sodass man gespannter ist, worum es da eigentlich geht.
Okay.
Vielleicht geht's auch die magische Ballphysik, die halt mit Naturwissenschaft nichts zu tun hat, sondern magisch ist.
Na gut, dann gehen wir auf magische Weise weiter auf die Seite 56. Und da haben wir wieder ein Spiel, das ich nicht hatte. Das heißt, das können wir uns ein bisschen genauer angucken. Und zwar geht's um Batman, The Video Game von Sunsoft. Das ist ein Action-Plattformer, also das Spiel zum Film von 1989. Also der Batman-Film von 1989 mit Michael Keaton. Und das entspricht der NES-Version, die es damals auch gab. Und das kam sehr gut weg. Das hat sehr gute Kritiken bekommen und gilt als eines der besten Gameboy-Spiele. Zumindest sagt das die Player One. Auch Grafik und Sound, die werden hier immer sehr, sehr positiv hervorgehoben. Ich habe es, wie gesagt, nicht gehabt. Ich habe es, glaube ich, auch nie gespielt. Wie ist es mit dir, Philippe?
Ich habe es, glaube ich, nur einmal kurz angespielt in irgendeiner Riesensammlung, aber nie besessen und ehrlich gesagt auch nicht so richtig, also damals nicht so richtig was davon mitbekommen.
Nee, ich nämlich auch nicht. Das hat, meine ich, auch niemand gehabt so in meinem Bekanntenkreis. Aber das, was ich hier so sehe auf den Screenshots, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ich habe den Film auf jeden Fall sehr gemocht, mag ihn immer noch sehr gerne. Und insofern, dass sich das ja hier anlehnt an die Handlung des Films, würde ich das tatsächlich auch mal nachholen wollen.
Es sieht sehr vielversprechend aus. Grafisch sehen die Sequenzen wirklich beeindruckend aus für so Vierfarbdarstellungen. Und spielmechanisch scheint es auch was herzugeben, wenn man sich anschaut, dass es da verschiedene Waffensorten gibt und irgendwie nochmal so Batarangs, die um einen herumschwirren und als bewegliches Schutzschild dienen. Und Rauchpatronen, das ist schon sehr viel Spieltiefe für ein Gameboy-Spiel.
Auch diese Cutscenes, die man hier so zwischendurch sieht auf den Screenshots, die sehen auch echt nett aus, finde ich. Und dem Spiel haben sie auch mal wieder einige Seiten gewidmet. Kann man sich sicherlich mal angucken.
Daran merkt man auch schon, dass allein schon vom Level-Layout oder von der Spielmechanik her einfach mehr Futter drin ist als in so einem Puzzler oder in einem Rennspiel. Sebo, was sagst du denn zu diesem grandiosen Spiel?
Ja, war fantastisch. Ich habe Batman total geliebt. Also ich war eh damals voll im Batman-Fieber. Da kam ja der erste Film raus, das war ja damals ein Riesending. Also endlich mal seit langem wieder eine gute Comic-Helden-Verfilmung. Ich glaube, vorher gab es ja auch nur die Superman-Filme und die waren ja, die waren glaube ich schon erfolgreich, aber die meisten davon waren ehrlich gesagt ziemlich Banane. Und der Batman-Film, der war super gut. Also ich glaube, ich habe den damals nicht gesehen, weil ich noch ein bisschen klein war. Ich war ja 10, als der rauskam. Aber ich weiß noch, ich hatte einen Batman-Bleistift und ich hatte das Spiel und ich fand das großartig. Also ich fand es super schwer und ich habe es aber extrem gerne gespielt. Also wirklich immer und immer und immer wieder angefangen. Und ganz stark dazu beigetragen hat die wirklich hervorragende Musik. Also ich weiß, dass ich die Musik von dem Batman-Spiel ist mit so meine Lieblings-Gameboy-Spielmusik ever. Die war ganz grandios.
Ja, dann noch ein Grund mehr, dass ich mir das vielleicht auch nochmal für meine Sammlung zulege oder zumindest mal reinspiele.
Ja, Batman Mega, auf jeden.
Dann gehen wir weiter auf die Seite 64. Ach, guck mal, da haben wir ein Spiel, das wir definitiv auch schon besprochen haben. DuckTales ist das hier.
Gefühlt auch ein Spiel, was irgendwie jeder irgendwann mal gespielt hat.
Ja. Also entweder hier oder auf dem NES.
Ja, witzigerweise habe ich das nicht selber besessen. Das war, meine Schwester hatte ja auch einen Gameboy. Ich habe das ja bestimmt schon 5-mal erzählt, dass ich einen Gameboy gekriegt habe. Und meine Schwester war dann total neidisch, was überraschend war, weil sie sonst überhaupt nichts mit Computerspielen am Hut hatte. Aber das fand sie wohl auch total toll. Und dann hatte sie so 3-4 Spiele. Das war DuckTales, Shanghai, glaube ich, und Kirby. Und die waren super. Also ich mochte auch schon Shanghai ganz gerne, aber ich fand halt DuckTales und Kirby auch total toll. Und also war ganz froh, dass meine Schwester dann auch Spiele hatte, die ich auch echt ganz gut fand.
Ja, DuckTales war super. Also ich bin ja auch großer Disney, also Mickey Mouse, Donald Duck Fan gewesen damals und immer noch eigentlich. Und ich finde, das Spiel hat es tatsächlich geschafft, einen so richtig in diese Disney-Entenhausen-Welt irgendwie reinzuziehen. Das war sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch. Tolle Grafik auch, sah super aus. Nicht zu schwer und es hatte auch diesen nonlinearen Ansatz, ne, dass man von vornherein sich einen der 4 Level, glaube ich, waren es, aussuchen konnte. Das war sehr, sehr cool. Also man konnte ja selber festlegen, in welcher Reihenfolge man das Spiel jetzt durchspielen wollte. Also ja, das habe ich schon wirklich sehr gerne gemacht.
Wird hier auch schön besprochen, alle Level aufgelistet mit Verstecken und geheimen Sachen und so. Und ja, ich mochte das auch sehr gern. Ich fand auch toll, dass man auf den Mond gekommen ist. Ich bin ja großer Science-Fiction-Freund und mit dem Mond kriegst du mich. Das fand ich toll.
Es fühlt sich alles sehr Capcom dieser Zeit an, muss ich sagen. Also das Spiel an sich, so die Größe der Sprites und wie die sich bewegen und das Nonlineare und so. So ein bisschen hat man das ja auch alles in Mega Man ähnlich gehabt.
Stimmt,
aber
ja.
Wie krass dieses Design auf dem Gameboy funktioniert hat, dass es sich wirklich wie DuckTales anfühlte und nicht wie, ah ja, wir haben etwas, wir haben DuckTales zu Hause, wir müssen es nicht kaufen. Mhm. Also nicht wie ein schlechter Fake, sondern wirklich wie von Disney, das war echt cool.
Es hat einfach alles eingelöst, ganz im Gegensatz zu dem Snoopy-Franchise eben, ne? Das hat ja eher so ein bisschen enttäuscht oder das Bugs Bunny-Ding. Aber hier stand DuckTales drauf und ja, da hat man auch DuckTales bekommen.
Also was halt auch cool war, das hat ja schon so einen sehr eigenen Kniff, dadurch, dass man ja aus Gründen ist Dagobert Duck mit einem Pogo-Stab unterwegs. Also er benutzt seinen Gehstock quasi als Pogo und das macht es schon irgendwie auch eigen. Ich glaube, es gibt wenig Spiele, die man so durchgehend hüpft und
ja,
oder sehr viel. Und das hat schon, ja, doch, also sehr gutes Spiel auch für jeden Fall.
Ja. Ja, guck mal, jetzt haben wir trotzdem ein bisschen drüber gequatscht, obwohl wir es schon mal dabei hatten. Aber das spricht ja nur für das Spiel. Mal gucken, ob wir zu dem nächsten Spiel auch so viel erzählen können. Und zwar geht's hier um Turtles, Fall of the Foot Clan. Also ich kann gleich schon mal sagen, no, ich habe es nämlich nicht gehabt. Von euch jemand?
Ja, klar, war super. Das war eins, das habe ich, also A, hat das fantastische Musik, es hat mein Lieblingspause-Ton, weil wenn man nämlich den Startknopf gedrückt hat, dann wurde eine Pizza eingeblendet, da stand dann Pizza-Time und es gab so eine sehr eingängige Melodie, die dann lief. Ich habe unheimlich gerne Pause gemacht in dem Spiel und das ist so, also das war wirklich toll. Und ich weiß noch, dass ich das zu früh wusste, dass ich das bekomme. Und zwar hatte ich das von meinen Großeltern gekriegt Und wir haben das zusammen besorgt, weil die nicht wussten, welches Spiel ich haben will. Und dann saß ich hinten im Auto und hatte halt diese Spielepackung schon in der Hand und wusste, ich darf es auch noch nicht haben. Und dann habe ich ganz lange genölt und gefragt und dann durfte ich wenigstens schon mal die Anleitung durchlesen. Und dann war ich ultra gehypt. So, ich wusste, ich muss jetzt noch einen Monat warten oder anderthalb oder wie lange das hin war. Und das war fast nicht auszuhalten. Das war ein schönes Spiel, es hat echt Spaß gemacht. Also man kann halt auch mit allen vier Turtles spielen. Ich glaube, man switcht die auch so durch. Wenn einer mal kaputt geht, dann kann man mit dem nächsten weitermachen. Mhm. Ich hatte, glaube ich, beide. Es gab noch ein anderes, aber ich weiß nicht, wie das hieß. Aber die waren beide toll. Ja. Nee, wirklich also ein schönes, so ein, wie sagt man denn? Nicht Run and Gun, nicht Hack and Slash. Ein Brawler? Auch nicht Beat so wirklich. Ja. Die meisten Gegner waren ja mit ein, zwei Schlägen schon weg. Also, aber so links, rechts Leute verkloppen und am Ende Bosse platt machen und dabei Hindernissen ausweichen. Also war schon echt gut.
Ja, cool. Ja, ich hab's, wie gesagt, gar nicht gehabt. Ich war auch nie so ein Riesen-Turtles-Fan. Irgendwie, ich habe das gerne geguckt. Es lief ja damals auch im Fernsehen da auf RTL, die Zeichentrickserie mit Frank Zanders Musik, unvergessen natürlich. Aber das Spiel und so generell Turtles sind so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich habe nur mal gehört, dass das relativ leicht gewesen sein soll. Kannst du das auch bestätigen?
Ja, schwer war das nicht. Ich war ein Riesen-Turtles-Fan. Also ich habe, glaube ich, sogar den schrecklichen Film, den ersten auf jeden Fall im Kino gesehen. Mhm. Und ich weiß noch, das war so eine Awkward-Zeit, wo die Turtles so in waren, weil ich war eigentlich, habe ich schon gedacht, ein bisschen zu alt dafür. Ich habe nämlich auch die Actionfiguren zu Hause gehabt und ich fand die auch richtig geil. Aber ich weiß ich nicht, muss so 12 gewesen sein. Und das war so dieser Übergang so,
ja, ja.
Du bist eigentlich, spielst du jetzt nicht mehr mit Actionfiguren. Du bist jetzt schon zu cool dafür, aber diese Actionfiguren sind auch ganz schön cool. Das sind die Turtles und so. Und dann hatte ich die und ich fand die super cool. Die hatten auch so ganz kleine Ninja-Stände und so. Und aber ich habe mich auch ein bisschen dafür geschämt gleichzeitig. So ein komisches Zwischending.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das sind so die letzten Geburtstage gewesen, wo man noch so fast schon aus Gewohnheit so Sachen bekommen hat, für die man eigentlich schon so ein bisschen zu alt gewesen ist.
Aber ja, gutes Ding.
Ja, cool. Philippe, hast du es gespielt oder gehabt?
Auf dem Game Boy habe ich nicht Turtles gespielt, nur auf dem NES so ein 2,5D-Brawler, bei dem man auch in die Tiefe gehen konnte. Das fand ich ganz cool und ganz spannend. Aber so reines 2D, das habe ich nie gespielt, nicht mit den Turtles. Also ich hätte bestimmt alles gespielt, weil ich damals auch natürlich komplett vernarrt war in die Turtles. Das sind die ein, zwei Jahre, die ich jünger bin, die es für mich noch okay gemacht hätten, sie einfach nur abzufeiern.
Ja, dann schauen wir mal weiter auf die Seite 76. Da geht's wieder um eine, naja, keine Serienversoftung, sondern eine Filmversoftung. Hier geht's um Gremlins 2, The New Batch, also das Spiel zum zweiten Teil, zum zweiten Gremlins-Film. Auch das Spiel habe ich nicht besessen. Ich war aber großer Fan vom Film Gremlins 2. Den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Der ist von 1990. Und scheinbar wird hier tatsächlich auch die Handlung dieses Spiels irgendwie aufgegriffen. Das ist ein Plattformer und man steuert hier irgendwie den Gizmo, also den Main Character aus dem Film, durch das Hochhaus, in dem der Film ja fast ausschließlich spielt. Ich kenn's nicht, kann da eigentlich nicht viel zu sagen. Hat das von euch jemand mal in der Hand gehabt?
Leider nicht. Ich hätte es wahrscheinlich gerne gespielt. Ich fand nämlich den Film auch ganz großartig. Mhm. Zum Film, für mich war der auch was Besonderes. Ich habe ja schon öfter meinen Nachbarn Klaas erwähnt, von dem ich immer so viele Spiele bekommen habe. Der war aber auch ein großer Filmfan und auch ein großer Horrorfilmfan und hatte unheimlich viele Filme halt kopiert auf VHS zu Hause. Und Gremlins 2 hatte er aber im Original. Und allein das hat den Film für mich schon so besonders wichtig gemacht, wenn Klaas den in echt besitzt für gekauftes Geld, dann muss es ja, der Film des Jahrtausends gefühlt sein. Und hab den deswegen auch oft geguckt und ich fand den auch super gut. Also ich fand den auch irre witzig als Kind. Ja. Und ja, leider sind die Screenshots hier irgendwie nicht so der Burner, wenn man sich das anguckt. Gerade es gibt so eine Seite, da werden die ganzen Gegner gezeigt und man erkennt halt hauptsächlich matschige Schatten. Aber ich mag hier wieder hier gibt's die Oberbosse werden beschrieben und das ist Mohawk, der Tomatenfreak. Und als letztes trifft man auf, da gibt's im Film ja auch so ein Gremlin, der mit so einer Spinne verschmilzt und hier steht Spinnengremlin, der Unglaubliche. Hat da jemand etwa eine Spider-Man-Anspielung gemacht? Nett, sehr nett. Und ja, hier wird man auch komplett durchgelutzt, glaube ich.
Ja.
Auch ganz kurz noch, ich mochte das, weil ich es gerade so überflogen habe. Gizmos meisterhafte Techniken, Rhythmus des Sieges. Hast du einen Gegner mit dem Bleistift geschlagen, dann ist er für eine Sekunde unverwundbar. Beobachte genau wie lange und attackiere ihn erst wieder, wenn es etwas nützt. Danke.
Ach so, dankeschön.
Gut zu wissen. Nur dann. Dann nützt es nämlich nichts. Ja, herrlich.
Ja, toller Film. Spiel vielleicht auch, wir wissen es nicht so genau.
Ja, Sunsoft ist immer so Hit und Miss, glaube ich. Ja.
Hat durchschnittliche Bewertungen bekommen. Man weiß es nicht so genau. Gucken wir lieber den Film nochmal.
Ja, sollten wir echt mal machen. Ich mache das gerne.
So, und auf der nächsten Seite, Seite 82, da haben wir ein echtes Schwergewicht. Das habe ich ebenfalls nicht besessen. Und zwar ist das Castlevania The Adventure von 1991. Das ist von Konami. Ich habe es, wie gesagt, nicht gehabt. Wie ist mit euch? Habt ihr das mal gespielt?
Ja, ich hatte das. Das war so eine Hassliebe. Ich fand das schon cool, auch halt, weil ich es hatte. Ne? Ein Originalspiel und für einen Gamer, das musste dann ja auch gespielt werden. Es war aber kackschwer. Und ich glaube, das war so mein erstes Erfahrung mit einem richtig schweren Spiel. Und ich habe meine Gameboy-Spiele eigentlich immer durchgespielt. Und an Castlevania habe ich mir lange, ich glaube auch nicht, dass ich es durchgespielt habe, mir lange die Zähne dran ausgebissen, weil es hat auch so ein sehr, es hat so ein ganz krass langsames Movement. Man bewegt sich sehr langsam, man springt nicht sehr weit. Alles fühlt sich schwer und träge an in dem Spiel. Und ich glaube, es gibt auch nicht besonders viele Continues, wenn es überhaupt welche gibt. Auf jeden Fall ist es super schwer. Ich mochte das sehr, aber bin mir nicht sicher, ob ich jemals durchgespielt habe. Auf jeden Fall habe ich es gerne gespielt, aber es war halt wirklich, ich betone das nochmal, wirklich, wirklich schwer.
Der Programmierer Masato Megawa, der hat in einem Interview ungefähr 20 Jahre nach der Veröffentlichung mal gesagt, dass das Spiel nicht besonders gut sei. Naja, wie das so ist mit Menschen, die ihre eigenen Werke rückblickend irgendwie betrachten. Also es wurde auch relativ gemischt bewertet, die Grafik wurde immer hochgehalten, die kam immer ganz gut weg, aber das, was du gesagt hast, diese bisschen floaty Steuerung und teilweise unfaire Gameplay, das wird auch immer mal wieder betont, dass das ja den Spielspaß hier so ein bisschen vermiest hat. Übrigens ist das Spiel angesiedelt ein Jahrhundert vor dem ursprünglichen Castlevania vom NES und ein Jahrhundert nach Curse of Darkness, das es dann später auf der PS2 beziehungsweise der Xbox gab. Und spielen tut man hier nicht Simon Belmont, sondern einen Vorfahren von ihm, den Christopher Belmont.
Ah ja, okay, das wusste ich nicht.
2012 gab es dann nochmal eine Neuveröffentlichung von dem Spiel für Nintendo 3DS. Habe ich aber auch nicht gespielt.
Was mir gerade auffällt, wo ich das, denken wir, Leute, da steht bei dem Einstieg in das Spiel, steht ganz fett der Titel und drunter steht TM 1990 KonamiIndustry.com und rechts daneben ist ein Screenshot der ersten Bildschirms, da steht 1989 Konami Industry.
Ja, wer weiß das schon.
Kurzer Einschub. Seltsam, dass es so eine Ära gab, so von 100 Jahren, in der es keine Treppen, sondern nur Seile gab.
Oh ja,
alle, also die komplette Vertikalität dieses Spiels basiert komplett auf Seilen. Es gibt nicht eine einzige Treppe.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Dracula sich in eine Fledermaus verwandeln kann und deswegen einfach auch keine Treppen braucht, wo er so rumhängt.
Das leuchtet mir ein, stimmt. Es hat garantiert gar nichts mit irgendwelchen schwachen Spezifikationen des Gameboys zu tun. Die wurden
nicht.
Ja sonst schon ignoriert, oder? Ne, hier mit diesen Containern, dass man da einfach 50 Container sammeln konnte, obwohl nur 14 dargestellt wurden, war den Leuten doch sonst immer egal, was der Gameboy konnte oder was nicht.
Das stimmt schon. Wahrscheinlich gab es eine Menge unsichtbarer Treppen.
Ja, genau. Hätte man die mal nutzen können, dann wäre das Spiel auch nicht so schwer gewesen. Dann müsste man nicht so viel springen, könnte man Treppen steigen.
Ja, das macht schon Sinn.
So, genug über Treppen gesprochen. Gehen wir weiter auf die Seite 90 und hier haben wir Gargoyle's Quest. Auch Gargoyle's Quest haben wir natürlich schon drüber gesprochen, habe ich gehabt und sehr, sehr gerne gespielt. Ein tolles Spiel, kennt ihr das?
Ja, ich kenne das, hatte ich aber nicht. Ich habe das mal, wenn ich mich richtig erinnere, auf einer, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn, wenn man gefirmt wird? Weil bei Konfirmation gibt es eine Konferfahrt, aber ich bin ja strenger Katholik und dementsprechend wurde ich gefirmt. Und ich weiß auf jeden Fall, da war ich auf so einer Fahrt und da war ein Kumpel von mir dabei und der hatte Gargoyle's Quest und dieses Final Fantasy für den Game Boy, Final Fantasy Adventure oder sowas. Das waren beide Sachen, die hatte ich nicht. Und die haben sich für mich ganz fremdartig angefühlt, weil ich so keine Erfahrung hatte mit so japanischen Rollenspiel oder Rollenspiel Light-Sachen. Mhm. Deswegen bin ich da nicht, also mich hat das fasziniert, aber ich bin da nie so ganz reingekommen.
Also Gargoyle's Quest ist wirklich ein fantastisches Spiel. Also ein schöner Mix aus Adventure in so einer Oberwelt, so ein bisschen Zelda-Link-mäßig, aber auch mit so Action-Passagen, also wirklich richtig cool.
Vielleicht hole ich das mal nach. Als ich in so eine komplette Sammlung an Gameboy-ROMs reingeguckt habe, gab es doch sehr viele Spiele, bei denen ich dachte, oh Gott, wie haben wir denn die 90er überstanden? Das waren ja alles ganz schöne Zeitfresser, die einem im Gegenzug nichts geschenkt haben.
Ja.
Aber über Gargoyle's Quest habe ich bisher nur Gutes gehört. Vielleicht hole ich das mal nach.
Ja, mach mal. Voll gut. Dann gehen wir weiter auf die Seite 96. Ah, da haben wir Quirk. Hast du vorhin schon einmal kurz erwähnt, ne? Auch ein super Spiel. Mhm. Haben wir aber auch schon drüber gesprochen.
Ja, mochte ich auch gerne. Hatte ich auch nicht selber. Habe ich mir auch bei einem Freund ausgeliehen. Fand ich aber ein cooles Spiel.
Ja.
Mag hier die Beschreibung. Es gibt drei verschiedene Spielarten, egal welche du wählst. Es warten viele interessante Labyrinthe auf Quirk. Interessant ist immer so eine gefährliche Formulierung. Ja, so ein Puzzlespiel, ne? Mit irgendwie Blöcken verschieben und so. Ich weiß nicht, mochte das.
Ja, genau.
Ja. Aufs Wesentliche reduziert.
Ja. Und man steuerte eine Tomate offensichtlich, oder? Ist das eine Tomate?
Mit einem Mohawk.
Ja.
Habe ich auch so verstanden, ja.
Ja. Steht hier auch Quirk, die Tomate auf der Suche nach Tammy.
Ja. Ah ja, stimmt.
Typischer Tomatenname Quirk. Das ist der Dirk unter den Tomaten.
Und auch dem Spiel haben sie mal wieder so ein paar Seiten spendiert. Also hier werden, ich weiß nicht, ob es alle Level beziehungsweise alle Räume sind. Nee, wahrscheinlich nicht. Es sind alle Räume aus Level 1 anscheinend. Und für alles andere ist man dann wieder auf sich alleine gestellt. Gehen wir weiter auf die Seite 102. Und da haben wir mal wieder ein Spiel, das haben wir definitiv noch nicht dabei gehabt. Das ist Nemesis, beziehungsweise unser beliebtes Gradius.
Schrägius.
Nichts anderes ist es. Aber auf dem Gameboy, zumindest außerhalb von Japan, haben sie das eben Nemesis genannt. Ja, ist ein horizontales Shoot'em'up von Konami von 1990. Sehr gut bewertet damals. Ich habe es aber nicht gespielt. Insofern kann ich da auch gar nicht viel zu sagen.
Ich habe das geliebt. Ich hatte das. Und ich fand das richtig, richtig, richtig super. Und ich verstehe auch, warum ich scrolle hier gerade durch. Und wenn, ganz ehrlich, wenn wir andere Spiele sehen, die Grafik hier wischt mit, glaube ich, allem anderen den Boden auf, was hier in dem Buch ist. Wenn man sich mal die Bosse anguckt auch, das ist ja schon der Wahnsinn. Das war kackschwer. Und mochte ich aber wirklich gerne. Also auch, ich habe das auch echt auswendig gelernt. Das habe ich, glaube ich, auch durchgespielt. Und ja, das ist ein typisches Gradius oder Salamander hieß es ja, glaube ich, auch noch teilweise in einer anderen Region. Mit diesem Level-Power-Up-System, wo man mehrere Power-Ups sammelt und dann unten so eine Leiste füllt und immer entscheiden kann, wann setze ich das jetzt ein, welches Power-Up schalte ich damit frei und sich so nach und nach sein Arsenal aufbaut. Und ich fand das super gut. Also wirklich, das ist ein richtig, richtig tolles Spiel gewesen. Und auch so, auf so eine Art schwer, wo es machbar ist. Also wo ich bei R-Type irgendwann einfach immer, kommt man vielleicht gleich dazu, das Tuch geworfen habe, konnte man das ja auch durchspielen mit ein bisschen Mühe. Und Alter, wie cool ist das Cover? Nochmal ganz kurz. Philippe, hast du das gespielt?
Tatsächlich habe ich von den ganzen Shootern auf dem Gameboy gar nichts gespielt. Weder Nemesis noch R-Type noch Solar Strike. Vielleicht kommen wir noch auf die anderen zu sprechen.
Auf eins davon auf alle Fälle, denn als nächstes kommt hier auf Seite 108 R-Type. Das passt ja ganz gut, ist ja auch ein Schmapp. Ich habe auch das nicht besessen und insofern kann ich auch da nicht allzu viel zu sagen. Es gilt wohl in dieser Gameboy-Version als relativ kurz und nicht so schwer, dank deutlich weniger Gegner als im Original. Aber insgesamt soll das eine ganz gute Umsetzung hier auf das Handheld-Format sein und trotz so ein paar Anpassungen, die hier gemacht worden sind, doch recht nah an dem Arcade-Original sein.
Also gespielt habe ich es. Ich glaube, auch das hatte der Freund, der Gargoyle's Quest und Final Fantasy hatte und mir auch mal ausgeliehen. Ich weiß, ich hatte R-Type auch auf dem Atari und kannte das schon und habe das gerne gespielt, weil einfach weil der Look auch so cool war. Also ich mochte einfach auch diesen den ersten Trampodon, der hat das einen schönen Namen, der erste Boss. Steht hier eigentlich dabei. Schade. Und das Design von dem Raumschiff hat mir immer extrem gut gefallen. Diese große Kapsel vorne dran mit diesem Glasteil dran, fand ich, hatte immer was sehr Eigenes, fand ich super cool. Gutes Spiel, ja.
Philippe, da vielleicht Erfahrung gesammelt?
Nee, gar nicht. Also ich kann jetzt hier nur im Spieleberater betrachten, was Sebo schon benannt hat, wie gut Nemesis oder Gradius auf dem Game Boy aussieht, also wie detailliert die Hintergründe aussehen und wie wenig sie nach Tiles aussehen, wie wenig sie nach so quadratischen Stecksteinchen aussehen. Und dann sieht R-Type immer noch gut aus, aber wesentlich reduzierter und wesentlich baukastenartiger. Und nichtsdestotrotz, die Endgegner können sich immer noch sehen lassen.
Auch wenn man sich hier diese abgedruckten riesigen Sprites anguckt, die ja über mehrere Bildschirme hinweg gingen, das sieht schon cool aus.
Ja, R-Type. Das nächste, das ist was ganz anderes. Also weiter geht's mit dem Schachspiel.
Ja, Chessmaster. Das ist so ein Spiel, das hat jeder, glaube ich, schon mal gesehen, aber ich glaube, die wenigsten haben es jemals gespielt, oder?
Bin mir nicht sicher, ob ich mal einen Chessmaster gespielt habe. Ich habe gerne Battle Chess gespielt. Aber ob ich Chessmaster gespielt habe? Also auf jeden Fall nicht auf dem Game Boy.
Das Cover kam mir sehr bekannt vor oder kommt mir sehr bekannt vor. Und vielleicht müssen wir es einmal kurz beschreiben. Auf dem Cover ist ein Typ zu sehen mit langen grauen Haaren und einem weißen wallenden Bart, der da so von unten angeleuchtet vor einem Schachbrett sitzt. Also der sieht aus wie so ein Magier irgendwie oder wie ein Chessmaster vielleicht auch.
Das ist ganz eindeutig, ist das ein Schachmagier, das ist ganz klar.
Auf jeden Fall ist der Typ Schauspieler und heißt Will Hare und der könnte dem einen oder anderen bekannt sein aus Zurück in die Zukunft. Denn Will Hare hat den alten Peabody gespielt, der hier überall Fichten pflanzen wollte. Kennt man aus der Szene, in der Marty mit der Zeitmaschine auf dieser Farm landet, in der Scheune und dann steht plötzlich die Familie dort im Scheunentor. Und ist ganz erschrocken und will ihm dann, glaube ich, mit der Schrotflinte irgendwie ans Leder. Und der Typ dort, dieser Farmer, das ist Will Hare und somit der gleiche Typ wie hier auf dem Cover.
Verrückt. Ja, krass. Also ich finde aber auch, ich mag das Cover sehr. Ich finde einfach auch, das hat eine sehr schöne Lichtstimmung. Und für mich, es sieht halt aus wie ein Magier. Ne? Also man muss auch dazu sagen, dass von unten das Schachbrett beleuchtet. Die Figuren sind aus Glas und sind also durchscheinend. Und er wirkt so überdimensional. So wie man hinter dem könnte auch das Universum sein. Und er wirkt sehr verträumt und schlau. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz super gutes Bild. Ich mag das sehr gerne.
Also ich mag das auch. Also weil es auch erstmal so auf den ersten Blick gar nicht so zu einem Schachspiel passt auch, ne?
Gerade so alte Atari VCS Sachen, die sahen extrem krass ölgemalt aus und dann hatte man diese Blockgrafik und dann hat Nintendo zwischendurch versucht mit dieser schwarzen Serie die tatsächliche Pixelgrafik ganz nach vorne zu bringen, damit eben nicht so eine Mogelpackung aufkommt. Und dann greift man halt doch wieder drauf zurück. Aber in diesem Fall finde ich auch tatsächlich irgendwie dann doch legitim und denn hinter dieser sehr simplen Grafik steckt ja doch ein sehr, sehr tiefes Spielprinzip. Dann kann man das auch ein bisschen aufladen mit so ein bisschen Deko.
Ja, da haben sie tatsächlich das Maximum rausgeholt, was bei so einem Schachspiel möglich ist. Übrigens ein ganz gutes Schachspiel, was man hier so liest. Es hat 16 Schwierigkeitsgrade und eine Passwortfunktion. Aber ja, gut, am Ende ist es halt ein Schachspiel.
Ja, und genauso geht auch das Lösungsbuch damit um. Also hier gibt's nicht, wie man welchen Schachlevel gewinnt, sondern sie haben halt geguckt, was machen wir denn damit? Und auf der ersten Seite wird einfach die Geschichte des Schachs erklärt. Dann hast du, wie funktionieren die Figuren? Wie können die ziehen? Und dann gibt's tatsächlich eine ganze Seite, die sich den Optionen widmet. Also wie man mit dem Optionsmenü umgeht, was man als einstellen kann. Und die letzte Seite spricht ein paar berühmte Eröffnungen an, wie man ein Schachspiel beginnt.
Ja.
Ja, dann weiß man, wie der Hase läuft.
Ja. Die schottische Eröffnung zum Beispiel.
Ja, oder hier Jutsu Piano.
Angriff mit zwei Springern. Ja gut, also wer Spaß an Schach hat, für den ist bestimmt Chessmaster genau das Richtige.
Ja, wahrscheinlich.
Ist drin, was draufsteht.
Ja.
Ist beim nächsten drin, was draufsteht?
Jein, würde ich sagen. Also David Cranes Rescue of Princess Blobette kann man sich irgendwie relativ wenig drunter vorstellen. Ne? Wir haben es schon besprochen in einer anderen Folge.
Ah, ihr habt da echt schon drüber gesprochen?
Ja. Warst du nicht dabei?
Ich überlege auch gerade, weil mir kommt es irre bekannt vor, aber ich habe das, glaube ich, auch gespielt.
Ja, das ist so ein Spiel, das gibt rein vom Namen und vom Cover her irgendwie wenig Aufschluss darüber, was das für ein Spiel ist. Man sieht irgendwie ein Schloss. Man sieht natürlich den schillernden Namen David Crane oben drüber, aber keine Charaktere so richtig, außer den kleinen Hinweis hier am Rande, starring a boy and his blob. Das gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, dass es sich hier um Charaktere handelt, die es schon in einem anderen Spiel gibt oder gab, dass es auf dem NES erschienen ist. Und dieses Spiel ist eben die Gameboy-Variante davon. Und ja, ist so ein bisschen andersartig. Also spielt ja tatsächlich so ein Jungen mit seinem Blob. Das ist so ein knautschiges, weißes Wesen. Sieht aus wie ein Gespenst so ein bisschen. Und der folgt ihm die ganze Zeit. Also wie so ein Haustier. Und den kann er füttern mit Weingummis beziehungsweise mit so Jellybeans in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Und je nachdem, was er ihm da in den Mund schmeißt, kann sich Blob in unterschiedliche Dinge verwandeln. In einen Schlüssel, einen Regenschirm, eine Luftblase oder eine Leiter ist auch dabei. Und man begegnet dann hier im Verlauf des Spiels immer wieder Situationen und Hindernissen, wo einem dann diese Eigenschaften der Jellybeans beziehungsweise das, was der Blob daraus machen kann, hilfreich sind. Und ja, so muss man hier irgendwie Princess Blobette retten.
Ja, ich frage mich, also hier in der Anleitung sind die Jellybeans alle in verschiedenen Farben. Limette ist natürlich grün und Mandarine ist aus Gründen pink. Eingezeichnet, wie man das im Gameboy-Spiel eigentlich erkannt hat, wenn es da 14 Jellybeans gibt und...
Ich meine, das war beschriftet. Also wenn du da so durchgeschaltet bist durch diese Jellybeans, dann stand das da, glaube ich, irgendwo, ja.
Naja.
An der Grauschattierung hat man es, glaube ich, nicht rausfinden können. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Also das war mal irgendwie ein bisschen was anderes. Naja, und der Name David Crane war ja so ein bisschen Gütesiegel dann noch obendrauf. Was jetzt er genau damit zu tun hatte, weiß ich gar nicht so genau.
Ja, er hat es gemacht wahrscheinlich, oder?
Also was genau er da gemacht hat, ne? Also ob er nur Ideengeber war oder ob er wirklich an dem Spiel beteiligt war, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Na gut.
Was ich aber weiß, dass David Crane auch am nächsten Spiel beteiligt war. Und zwar ist das auf der Seite 122 Bart Simpsons Escape from Camp Deadly. Da ist nämlich tatsächlich David Crane als Designer des Spiels angegeben. Und das habe ich auf jeden Fall nicht gewusst.
Verrückt. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Der David Crane hat aber auch gar nichts mit Friends zu tun. Der Drehbuchschreiber von Friends heißt nämlich auch David Crane.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber hier bei so einem, ich sag mal, relativ standardmäßigem Simpsons-Spiel hätte ich ihn noch weniger dahinter vermutet als bei so einem Princess Blobette. Denn das Simpsons-Spiel ist, meine ich, relativ egal so ein bisschen. Also ich habe es nicht gespielt, ich habe es auch nicht gehabt. Aber wenn man sich so die Bewertungen anguckt, ja, die sind durchaus gemischt und auch nicht nur positiv. Also weiß nicht, ob das so ein richtig gutes Spiel gewesen ist.
Also ich hatte das, glaube ich, auch nur ausgeliehen. Oder es war eins, ich hatte noch mal erzählt, ich hatte doch einen Freund, der hatte aus Mallorca so ein Modul mitgebracht, wo so hunderte Spiele drauf waren. Und ich mochte das, glaube ich, auch echt ganz gerne, auch wenn es ein bisschen weird war. Und ich weiß aber auch ziemlich genau, dass ich 1991 die Simpsons noch gar nicht kannte. Das war noch nicht bei mir angekommen. Mit 11 hatte ich, glaube ich, noch keinen Kontakt mit den Simpsons. Ist das nicht auch sehr früh? Wann sind die Simpsons denn so durchgestartet? War das noch Ende der 80er?
Schon, ja.
Verrückt. Okay.
Also ich weiß es auch nicht so ganz genau, weil ich auch nicht so ein riesen Simpsons-Fan und Gucker gewesen bin. Also das ist irgendwie nie so richtig zu mir vorgedrungen. Also ich weiß, dass Simpsons mega relevant sind und ich finde das auch cool und das ist auch witzig und dieser gesellschaftskritische Ansatz und so, das ist alles mega relevant, aber irgendwie ist das nie so richtig hundertprozentig zu mir durchgedrungen und damals, genau wie bei dir, schon gar nicht. Also ich glaube, Simpsons Start war so 88, 89, würde ich sagen.
Ich habe gerade mal schnell gegoogelt, dass hier steht mal 89. Also ist das Spiel auch relativ früh schon rausgekommen, ob der Simpsons-Hype da schon so groß war?
Weiß ich auch nicht.
Ja, ich liebe die Simpsons. Also ganz, ganz viel Herz und Liebe für auf jeden Fall die ersten 11 Staffeln ungefähr. Fand das unheimlich gut. Ich habe es wahnsinnig geguckt, fand das sehr, sehr witzig. Zitiere auch immer noch gerne daraus. Liebe die Lieder. Hat mir viel gegeben damals, aber wie gesagt, kannte ich in dem Fall noch nicht, als das Spiel rauskam.
Nee, ich auch nicht. Also das ging gerade so los, war auch ein bisschen weird irgendwie, so ein bisschen seltsam, so gelbe Charakter irgendwie und die sahen jetzt ja so auf den ersten Blick auch nicht so richtig geil aus, zumindest nicht gemessen an dem, was man schon so kannte irgendwie aus dem cartoonigen Bereich. Die sahen ja irgendwie schon komisch und anders aus. Mich hat das nicht so richtig abgeholt und 91 schon gar nicht. Und ich weiß, dass es relativ verbreitet war, so im Freundeskreis bestimmt. Vielleicht habe ich es mir auch mal ausgeliehen, aber ich habe eigentlich keine Erinnerung dran.
Ja, kommt hier auch so ein bisschen lieblos weg in dem Buch, muss ich sagen. Irgendwie kurze Einweisung, dann so ein bisschen Übersicht über zwei Level und dann ist auch schon wieder vorbei.
Ich glaube, Simpsons sind auch sehr undankbar für Videospiele, weil sie entweder den Alltag in den USA in Springfield durchdeklinieren oder halt sowas ganz Absurdes, aber halt immer wieder was Neues machen und das ist in einem Videospiel ja kaum möglich. Also was willst du denn an Alltag, an sozialen Interaktionen in einem Gameboy-Spiel irgendwie so durchprobieren? Oder wie willst du unfassbar unterschiedliche Riesengeschichten, also eine Monorail durch Springfield, wie willst du das in einem Videospiel irgendwie verarbeiten, sodass es relevant rüberkommt? Man kann dann auch nur wieder einen generischen Plattformer draus machen, wo man vielleicht mal ein paar absurde Pipi-Kaka-Gags oder so einbaut und dann hat man ein bisschen Anarcho von den Simpsons mit drin, aber es ist dann auch eher eine Mogelpackung.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da ein bisschen an das Spiel South Park, so ein Ego.
Auf dem N64 das? Mit den ganzen Truthähnen?
Ja, genau. Ich habe es auf dem PC gespielt damals, glaube ich. Aber das war auch so die Zeit, wann war das? Ende der 90er, Anfang 2000er rum, als South Park irgendwie so ganz groß war. Und ich habe das auch geliebt, habe es super gerne geguckt. Und dann musste man natürlich auch mal irgendwie das Spiel haben und wollte sich das angucken. Und da war ich auch recht enttäuscht, weil es dann am Ende einfach so ein völlig generischer 3D-Shooter in Anführungszeichen war, der irgendwie relativ egal gewesen ist. Weil es natürlich diese South Park-Tiefe überhaupt in gar keinster Weise irgendwie aufgreifen konnte. Und so ähnlich ist es ja hier bei den Simpsons dann auch gewesen, ne?
Ja, einfallsreiche Satire und alte Videospiele geht nicht gut zusammen. Ja. In Adventures schon, sonst schwer.
Das stimmt.
Was ist denn keine Mogelpackung?
Möglicherweise hier das nächste Spiel und übrigens auch das letzte für heute, denn mit Fortress of Fear bzw. Wizards and Warriors X oder 10 sind wir hier im regulären Teil des Spieleberaters schon durch. Und ob das eine Mogelpackung ist, ich würde sagen, nein. Also wir haben das ja auch schon mal besprochen. Ich hatte das Spiel ja und mir das mal ganz gut gefallen. Also das, was auf dem Cover zu sehen ist, nämlich dieser kämpfende Barbar mit so Skeletten im Hintergrund und einem Drachen und so, und der hält hier so sein Schwert martialisch irgendwie in die Luft. Das wurde schon so einigermaßen eingehalten, auch wenn der Protagonist, den man hier spielt, kein Barbar ist, sondern eher so ein Ritter.
Ja, das sieht schon ganz anders aus eigentlich als der coole Typ auf dem Cover, ja.
Aber so rein vom Spielspaß konnte das Spiel was. Also ich habe das ganz gerne gespielt.
Ich glaube, das war super clunky irgendwie und ein bisschen schwer zu handeln. Aber ich weiß, dass ich das gespielt habe, aber ich habe da nur so ganz warme, aber sehr unvollständige Erinnerungen dran. Ich fand das aber auch cool. Es war das so was Rollenspielmäßiges irgendwie auch.
Ja, genau. Obwohl das in keinster Weise gewesen ist.
Ja, so ein Jump'n'Run mit Upgrades halt.
Ja, ja, genau. Und dieses Spiel ist halt Teil einer Reihe von Jump'n'Runs aus dieser Zeit. Ja, das spielt halt, ne, wie eben schon angedeutet, in einer Fantasy-Umgebung. Und es gibt insgesamt drei Teile, die für das NES erschienen sind und eben diesen einen für den Game Boy. Und entwickelt wurden die von Rare beziehungsweise von Acclaim Entertainment vertrieben. Und ja, ich habe gerade den Ritter schon angesprochen. Kuros heißt er, der hier so durch mittelalterliche Burgen und Landschaften zieht und so verschiedene Aufgaben lösen muss. Und ja, ich mochte den Ritter irgendwie. Und das hat sich mal so angefühlt, als würde es sich nicht so ganz ernst nehmen. Das steht dann so ein bisschen im Kontrast zu dem Cover. Das sieht ja doch ein bisschen martialisch aus. Aber dieser Ritter war für mich immer so ein bisschen, ja, sympathisch tollpatschig. So kam der für mich rüber.
Ja, weil er auch so deppert aussieht, ne? Er sieht ja überhaupt nicht gefährlich aus, sondern eher so, als ob man eine Zwiebel auf dem Kopf hätte.
Ja, genau.
Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also ich hatte das Gefühl, dass man musste sehr, sehr vorsichtig und umsichtig spielen und sich sehr genau überlegen, was man tut. Ich habe aber, wie gesagt, also auch nicht mehr so wirklich die Erinnerung daran. Aber ich hätte tatsächlich Bock, das irgendwie nochmal anzugehen.
Dann schreiben wir es mal auf unsere imaginäre Liste.
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Dann sind wir durch fürs Erste, für heute und haben's mal wieder, wenn ich das richtig sehe. Haben wir uns ja noch einen schönen Haufen übergelassen. Also wie gesagt, die Kurzvorstellungen der restlichen Spiele in diesem Spieleberater, die heben wir uns dann einfach für den zweiten Teil dieses Formats oder dieser Folge auf. Außerdem erwarten uns hier hinten noch so ein paar andere Dinge im Heft. Da geht's noch ein bisschen ums NES, also ums Entertainment System, aber auch um Gameboy-Zubehör. Das können wir uns dann nochmal angucken bei der Gelegenheit.
Auf jeden Fall. Gameboy-Zubehör immer cool.
Also jetzt nicht so ganz weirdes Zeug, sondern eher so die Sachen, die man im Laden gekriegt hat. Aber na, wir werden sehen.
Ja, schön, dass ihr mit uns noch einmal nostalgisch durch einen Haufen Gameboy-Spiele gegangen seid und wir hoffen, es hat euch ein bisschen Freude bereitet und wir konnten euch auch die Weirdness dieses Spieleberaters etwas näher bringen, der mal sehr ausführlich, mal sehr knapp und immer so ein bisschen out of touch mit seinen Spielen umgegangen ist.
Immer eine sehr hohe Fallhöhe erstellt hat. Also alles war dramatisch, alles war exzellent, alles war großartig, alles war dramatisch.
Ja, aber unser Drama hat heute ein Ende. Wenn euch das gefällt und ihr wollt, dass wir weiterhin so kräftig schaffen, dann dürft ihr uns natürlich gerne liken, unterstützen, euren Freunden, Bekannten, Verwandten empfehlen.
Oder uns eine Bewertung dalassen auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder uns über die üblichen Social Media Kanäle erreichen. Aber wenn es euch so richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, da hat Sebo noch einen guten Tipp.
Ja, bewerft uns doch mit Geld. Ihr habt wahrscheinlich zu viel davon. Ihr wisst gar nicht, nachdem ihr euch jetzt 3 Häuser schon gekauft habt, wohin noch mit dem ganzen Rest. Wir haben alle noch keine 3 Häuser, aber wir würden gerne die Serverkosten bezahlen können, die das Host unseres Podcasts erfordert. Wenn ihr uns Geld geben wollt über Steady, einen Link findet ihr auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite und ansonsten auf Steady selbst. An dem Rest arbeiten wir noch. Wir sind ja nicht so raffgierig, deswegen machen wir es euch ein bisschen schwerer, uns zu unterstützen. Aber wenn ihr das gerne wünscht, werden wir es auch ändern, demnächst noch leichter zugänglich werden für euch.
Und dann haben wir es jetzt aber wirklich.
Auf jeden Fall, sowas von.
Dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen.
Bleibt uns gewogen.
Und am Drücker.
Na endlich. Also, bis dahin.
Ciao.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Gott, ist das schon so lange her. Seit damals hat sich hier einiges verändert. Ich erinnere mich noch, dass das hier alles Ackerland war, soweit das Auge reichte. Dem alten Peabody hat das hier alles gehört. Er hatte eine verrückte Idee. Er wollte hier Fichten anpflanzen.